Men of the deutschen Reichstag. Im Auftrage der Reichsregierung hat sie der Reichstagspräsident Hermann Göring heute zusammenberufen, um mir die Möglichkeit zu geben, vor diesem berufensten Forum der Nation das Volk über Vorgänge aufzuklären, die als eine ebenso traurige wie warnende Erinnerung in unserer Geschichte für alle Zeiten fortleben mögen. Aus einer Summe sachlicher Ursachen und persönlicher Schuld, aus menschlicher Unzulänglichkeit und menschlichen Defekten entstand für unser junges Reich eine Krise, die nur zu leicht von wahrhaft vernichtenden Folgen für eine absehbare Zukunft hätte werden können. Ihre Entstehung und Überwindung vor Ihnen und damit vor der Nation klarzulegen, ist der Zweck meiner Ausführungen. Ihr Inhalt wird ein rückhaltlos offener sein. Nur im Umfange muss ich mir Beschränkungen auferlegen, die bedingten einerseits durch die Rücksicht auf Interessen des Reiches, andererseits durch die Grenzen, die durch das Gefühl der Schande gezogen werden. Angefangen bei den alten, treuen und unerschütterlichen Kämpfern unserer Bewegung, bis zu den neu gewonnenen Millionenmassen unserer Arbeiter, stellen Sie das gesunde Element unseres Volkes dar. Sie alle sind gerecht und innerlich anständig geblieben. Millionen von Ihnen kämpfen auch heute in Deutschland bitter und schwer um ihr herrliches tägliches Brot. Hunderttausende am Bergarbeitern verdienen kaum das Notwendigste zum Leben. Hunderttausende andere waren bereit, ihren Arbeitsplatz mit noch ärmeren Volksgenossen zu teilen. Und sie alle leben dennoch in der Zuversicht und im Glauben an den neuen Staat. Von Millionen schwer arbeitenden und verdienenden Menschen mussten wir Opfer fordern zur Rettung anderer deutscher Lebensstände. Und sie haben die Opfer gegeben. Das Wort deutsche Volksgemeinschaft hat gerade in den ärmsten Söhnen unseres Volkes seine erhabenste Verklärung gefunden. Millionen an Frauen, die lieben diesen neuen Staat, opfern, arbeiten und beten für ihn. Sie empfinden in ihrem natürlichen Instinkt seine Mission der Erhaltung unseres Volkes, dem sie selbst in ihren Kindern das Leben wie Unterpfand gegeben haben. Hunderttausende an Mitgliedern unserer früheren bürgerlichen Gesellschaft, die bemühen sich, im neuen Staat den Weg zum deutschen Volk zu suchen und zu finden. Unzähligen erscheint ein neues Leben erschlossen, der Arbeit und dem ewigen Streben und Ringen ein schöneres Ziel gesteckt. Wer das Glück hat, in dieses Volk hineinzukommen, der wird selbst erfasst und getragen sein von der Welle des grenzenlosen Vertrauens und der durch nichts zu erschütternden Zuversicht, mit der sie alle am neuen Deutschland hängen. Dieser, so sie diesen Welt des Deutschtums, der Verkörperung der wirklichen Werte unseres Volkes, geht freilich auf eine kleine negative Welt gegenüber. Am Berg der deutschen Genesung und Erhebung nehmen keinen inneren Anteil. Erstens die kleine Schichte jener internationalen Volksverbrecher, als Apostel des weltanschaulichen politischen und wirtschaftlichen Kommunismus planmäßig die Völker zersetzen, die Ordnung auflösen und sich bemühen, das Chaos herbeizuführen. Wir sehen die Zeugnisse des Wirkens dieser internationalen Verschwörung um uns. Land auf, Land ab, laufen die Flammen des Aufruhrs über die Völker. Straßentumulte und Barrikadenkämpfe, Massenterror und individualistische Zersetzungspropaganda beunruhigen heute fast alle Länder der Welt. Auch in Deutschland versuchen noch einzelne dieser Narren und Verbrecher immer wieder ihre destruktive Tätigkeit auszuüben. Seit der Überwindung der Kommunistischen Partei erleben wir, wenn auch immer schwächer werden, dennoch einen Versuch nach dem anderen, kommunistische Organisationen von mehr oder minder anarchistischem Charakter zu begründen und arbeiten zu lassen. Ihre Methode ist stets dieselbe. Wenn sie das Lob der Gegenwart als unerträglich schildern, reisen sie das kommunistische Paradies der Zukunft und führen praktisch doch nur einen Krieg für die Hölle. Denn die Folgen ihres Sieges in einem Lande wie Deutschland könnten keine anderen als vernichtende sein. Der nationalsozialistische Staat aber würde in seinem Inneren, wenn notwendig, in einem hundertjährigen Krieg auf die letzten Reste dieser Volksverdichtung und Volksvernarrung ausrotten und vernichten. Die zweite Gruppe der Unzufriedenen besteht in jenen politischen Führern, die durch den 30. Januar ihre Zukunft als erledigt empfinden, ohne sich mit der Unwiderruflichkeit dieser Tatsache abfinden zu können. Eine dritte Gruppe destruktiver Elemente ergibt sich aus jenen Revolutionären, die im Jahre 1918 in ihrem früheren Verhältnis zum Staate erschüttert und entwurzelt worden sind und damit überhaupt jede innere Beziehung zu einer geregelten menschlichen Gesellschaftsordnung verloren haben. Es sind Revolutionäre geworden, die der Revolution als Revolution huldigen und in ihr einen Dauerzustand sehen müssen. Wir alle haben einst unter der furchtbaren Tragik gelitten, dass wir als gehorsame und pflichtgetreue Soldaten plötzlich einer Revolte von Meuterern gegenüberstanden, die es fertig brachten, sich in den Besitz des Staates zu setzen. Jeder von uns war einst erzogen worden in der Achtung der Gesetze, im Respekt vor der Autorität, im Gehorsam gegenüber den von ihr ausgehenden Befehlen und Anordnungen, in der inneren Ergebenheit gegenüber der Repräsentanz des Staates. Nun zwang uns die Revolution der Deserteure und Meuterer die innere Loslösung von diesen Begriffen auf. Nicht den Willen und das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes wollten wir vergewaltigen, sondern nur die Vergewaltiger der Nation verjagen. Für uns war die Revolution, die das zweite Deutschland zertrümmerte, nichts anderes als der gewaltige Geburtsakt, der das Dritte Reich ins Leben rief. Wir wollten wieder einen Staat schaffen, von dem jeder Deutsche in Liebe hängen kann, ein Regiment begründen, wo denn jeder mit Achtung ein Wort zu sehen vermag, Gesetze finden, die der Moral unseres Volkes entsprechen, eine Autorität befestigen, dass sich jeder Mann in freudigem Gehorsam unterwirft. Die Paare unter den zahllosen Akten, die ich in der vergangenen Woche durchzulesen verpflichtet war, auf ein Tagebuch studiert mit den Aufzeichnungen eines Mannes, der 1918 auf die Bahn des Widerstandes gegen die Gesetze geworfen wurde und nun in einer Welt lebt, in der das Gesetz an sich zum Widerstand zu reizen sein. Ein erschütterndes Dokument, ein ununterbrochenes Konspirieren und dauerndes Verschwören, ein Einblick in die Mentalität von Menschen, die ohne es zu ahnen, im Nihilismus ihr letztes Glaubensbekenntnis gefunden haben. Unfähig zu jeder wirklichen Mitarbeit, gewillt, gegen jede Ordnung Stellung zu nehmen, erfüllt vom Hass gegen jede Autorität, findet ihre Unruhe und Unrast nur eine Befriedigung in der dauernden gedanklichen und konspirativen Beschäftigung mit der Zersetzung des jeweils Bestehenden. Viele von ihnen sind in der Frühzeit unseres Kampfes mit uns gegen den vergangenen Staat angerannt. Die meisten von ihnen aber hat schon im Laufe des Kampfes die innere Disziplinlosigkeit von der disziplinierten nationalsozialistischen Bewegung weggeführt. Der letzte Rest schien nach dem 30. Januar ausgeschieden zu sein. Die Verbundenheit mit der nationalsozialistischen Bewegung war in dem Augenblick gelöst, da diese selbst als Staat Objekt ihrer pathologischen Abneigung wurde. Sie sind aus Prinzip Feinde jeder Autorität und daher überhaupt nicht zu bekehren. Leistungen, die den deutschen neuen Staat zu festigen scheinen, erregen ihren erhöhten Hass. Wie denn überhaupt all diesen Oppositionellen auf Grundsatz eines gemeinsam ist. Sie sehen vor sich nicht das deutsche Volk, sondern die ihnen verhasste Institution der Ordnung. Sie erfüllt nicht der Wunsch, dem Volk zu helfen, als vielmehr die trennende Hoffnung, der Regierung möchte ihre Arbeit zur Rettung des Volkes nicht lingen. Sie sind daher nie bereit, den Segen einer Handlung zuzugeben, als vielmehr erfüllt von dem Willen, aus Prinzip jeden Erfolg zu bestreiten und aus jedem Erfolg die möglichen Fehler und möglichen Schwächen herauszuführen. Diese dritte Gruppe pathologischer Feinde des Staates ist deshalb gefährlich, weil sie für jeden Versuch einer Revolte ein Reservoir williger Hilfskräfte so lange darstellen, als sich nicht auf den Zustand der chaotischen Auseinandersetzung eine Neuordnung herauszukristallisieren beginnt. Ich muss nun aber auch der vierten Gruppe gedenken, die manches Mal vielleicht sogar ungewollt, aber dennoch eine wahrhaft destruktive Tätigkeit ausübt. Es sind nicht jene Menschen, die einer verhältnismäßig kleinen Gesellschaftsschicht angehören, im Nichtstun Zeit und Anlass findet zur mündlichen Berichterstattung über alles das, was geeignet ist, eine ebenso interessante wie wichtige Abwechslung in ihr im Übrigen vollständig belangloses Leben zu bringen. Denn während die überwältigende Zahl der Nation sich in mühevoller Arbeit das tägliche Brot zu verdienen hat, gibt es in verschiedenen Lebensschichten immerhin auch Menschen, deren einzige Tätigkeit es ist, nichts zu tun und sich von diesem Nichtstun dann wieder zu erholen. Je armseliger das Leben einer solchen Drohne ist, umso begieriger wird das aufgegriffen, was dieser Lehre einen interessanten Inhalt geben kann. persönlicher und politischer Trotz, diese begierig aufgefangen und noch begieriger weitergegeben. Da diese Menschen infolge ihres Nichtstuns eine lebendige Beziehung zur Millionenmasse der Nation nicht besitzen, ist ihr Leben abgesteckt durch den Umfang ihres eigenen Lebenskreises. Jedes Geschlecht, das sich in diesem Zirkel verliert, wird wie zwischen zwei Hohlspiegeln immer wieder einander zurückgegeben. Sie sehen, weil ihr eigenes Ich von einer Nichtigkeit erfüllt ist, die sie bei ihresgleichen stets bestätigt finden, die ganze Umwelt davon betroffen. Die Auffassung ihres Kreises verwechseln sie mit der Auffassung aller. Ihre Bedenken bilden sie sich ein, seien die Sorgen der ganzen Nation. In Wirklichkeit ist dieses Drohnenvölkchen nur ein Staat im Staat, ohne jeden lebendigen Kontakt mit dem Leben, den Empfindungen, Hoffnungen und Sorgen des anderen Volkes. Sie sind aber gefährlich, weil sie förmliche Bazillenträger sind der Unruhe, der Unsicherheit, der Gerüchte, Behauptungen, der Lügen und Verdächtigungen, Verleumdungen und Befürchtungen und so beitragen zur Erzeugung einer allmählichen Nervosität, bei der es am Ende schwer ist, die gegebene Begrenzung im Volke zu erkennen oder zu finden. So wie sie in jedem anderen Volke ihr Unwesen treiben, so auch im Deutschen. Für sie war die nationalsozialistische Revolution genauso ein interessantes Gesprächsthema wie umgekehrt der Kampf der Feinde des nationalsozialistischen Staates gegen diesen. Eines aber ist klar. Die Arbeit des Wiederaufbaus unseres Volkes und dadurch die Arbeit unseres Volkes selbst ist nur möglich, wenn das deutsche Volk in innerer Ruhe, Ordnung und Disziplin seiner Führung folgt und vor allem, wenn es seiner Führung vertraut. Denn nur das Vertrauen und der Glaube an den neuen Staat haben es ermöglicht, die großen Aufgaben in Angriff zu nehmen und zu lösen, die uns die früheren Zeiten gestellt hatten. Wenn auch das nationalsozialistische Regime von Anfang an sich mit diesen verschiedenen Gruppen abfinden musste und auch abgefunden hat, so trat doch seit einigen Monaten eine Stimmung auf, die man endlich nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen konnte. Das Berg vereinzelte, geschwächt von einer neuen Revolution, von einer neuen Umwälzung, von einem neuen Aufstand, wurde allmählich so intensiv, dass nur eine leichtsinnige Staatsführung darüber hätte hinwegsehen können. Man konnte nicht mehr alles das einfach als dummes Gerede abtun, was in Hunderten und endlich Tausenden von Gerichten mündlich und schriftlich darüber einging. Noch vor 3 Monaten hat die Parteiführung überzeugt, dass sie sich einfach um das leichtsinnige Geschwätz politischer Reaktionäre, marxistischer Anarchisten oder alle möglichen Müßiggänger handeln würde, denn jede tatsächliche Unterlage fehle. Mitte März habe ich veranlasst, Vorbereitungen zu treffen für eine neue Propagandawelle. Sie sollte das deutsche Volk gegen den Versuch einer neuen Vergiftung immunisieren. Gleichzeitig damit aber gab ich auch an einzelne der Parteidienste stellenden Befehl, den immer wieder auftauchenden Gerüchten einer neuen Revolution nachzugehen und wenn möglich die Quellen dieser Gerüchte aufzufinden. Es ergab sich, dass in den Reihen einiger höherer SA-Führer Tendenzen auftraten, die zu ernstesten Bedenken Anlass geben mussten. Es waren zunächst allgemeine Erscheinungen, deren innere Zusammenhänge nicht ohne weiteres klar waren. Erstens, entgegen meinem ausdrücklichen Befehl und entgegen mir gegebenen Erklärungen durch den früheren Stabschef Röhm, war eine Auskühlung der SA in einem Umfang eingetreten, die die innere Homogenität dieser einzigartigen Organisation gefährden musste. Zweitens, die nationalsozialistische weltanschauliche Erziehung trat in den erwähnten Bereichen einzelner höherer SA-Dienststellen mehr und mehr zurück. Drittens, das naturgegebene Verhältnis zwischen Partei und SA begann sich langsam zu lockern. Mit einer gewissen Planmäßigkeit konnten Bestrebungen festgestellt werden, die SA von der ihr von mir gestellten Mission mehr und mehr zu entfernen, um sie anderen Aufgaben oder Interessen dienstbar zu machen. Viertens, die Beförderungen von SA-Führern ließen bei Nachprüfung eine vollständig einseitige Bewertung eines rein äußeren Könnens oder oft auch nur einer vermeintlichen intellektuellen Befähigung erkennen. Die große Zahl ältester und treuester SA-Männer trat immer mehr bei Führerernennungen und Stellenbesetzungen zurück, während der in der Bewegung nicht sonderlich hochgeachtete Jahrgang 1933 eine unverständliche Bevorzugung erfuhr. Eine manches Mal nur wenige Monate dauernde Zugehörigkeit zur Partei, ja nur zur SA, genügte zur Beförderung in eine höhere SA-Dienststelle, die der alte SA-Führer nicht nach Jahren erreichen konnte. Fünftens, das Auftreten dieser zum großen Teil mit der Bewegung überhaupt nicht verwachsenen einzelnen SA-Führer war ebenso unnationalsozialistisch wie manches Mal geradezu abstoßend. Es konnte aber nicht übersehen werden, dass gerade in diesen Kreisen eine Quelle der Beunruhigung der Bewegung auch dadurch gefunden wurde, als ihr mangelnder praktischer Nationalsozialismus sich in sehr unangebrachten neuen Revolutionsforderungen zu verschleiern versuchte. Ich habe auf diese und eine Reihe weiterer Missstände des Stabschef Röhm hingewiesen, ohne dass irgendeine fühlbare Abhilfe, ja auch nur ein erkennbares Eingehen auf meine Aufstellungen eingetreten wäre. Im Monat April und Mai nahmen diese Klagen ununterbrochen zu. Zum ersten Mal erhielt ich in dieser Zeit aber auch aktenmäßig belegte Mitteilungen über Besprechungen, die von einzelnen höheren SA-Führern abgehalten worden waren und die nicht anders als mit grober Ungehörigkeit bezeichnet werden mussten. Zum ersten Mal wurden in einigen Fällen unableugbar bewiesen, dass in solchen Besprechungen Hinweise auf die Notwendigkeit einer neuen Revolution gegeben wurden, dass Führer die Aufforderung erhielten, sich für eine solche neue Revolution innerlich und sachlich vorzubereiten. Stabschef Röhm versuchte, alle diese Vorgänge in ihrer Wirklichkeit abzustreiten und erklärte sie als versteckte Angriffe gegen die SA. Die Belegung einzelner dieser Vorfälle durch Angaben Beteiligter führte zur schwersten Misshandlung dieser Zeugen, die meist aus den Reihen der alten SA stammten. von Ende April, dass sich die führende Partei sowie eine Anzahl davon berührter staatlicher Institutionen im Klaren darüber, dass eine bestimmte Gruppe höherer SA-Führer bewusst zur Entfremdung der SA von der Partei sowie den anderen staatlichen Einrichtungen beitrug oder zumindest diese nicht verhinderte. Der Versuch, auf dem normalen Dienstweg Abhilfe zu schaffen, blieb immer wieder erfolglos. Stabschef-Räum, die hinter mir persönlich steht, Untersuchung der Fälle und Entfernung der Schuldigen bzw. deren Maßregelung zu. Eine sichtbare Wandlung trat nie ein. Im Monat Mai liefen bei einigen Partei- und Staatsstellen zahlreiche Anklagen über Verstöße höherer und mittlerer SA-Führer ein, die aktenmäßig belegt nicht abgestritten werden konnten. Von verhessenen Reden bis zu unerträglichen Ausschreitungen führte hier eine gerade Linie. Die Entschlossenheit der nationalsozialistischen Staatsführung, solchen Exzessen einzelner, unwürdige Elemente, die Partei und SA nur mit Schande beladen, ein Ende zu bereiten, führte zu sehr heftigen Gegenwirkungen von Seiten des damaligen Staatschefs. Erste nationalsozialistische Kämpfer, die zum Teil fast 15 Jahre lang für den Sieg der Bewegung gerungen hatten, nur als hohe Staatsbeamte an führenden Stellen unseres Staates die Bewegung repräsentierten, wurden wegen ihres Vorgehens gegen solche unwürdige Elemente zur Verantwortung gezogen. Das heißt, Stabschef Röhm versuchte, diese ältesten Streiter der Partei durch Ehrengerichte, die sich zum Teil aus jüngsten Parteigenossen oder sogar aus Nicht-Parteigenossen zusammensetzen, Maßregeln zu lassen. Diese Auseinandersetzungen führten zu sehr ernsten Aussprachen zwischen dem Stabschef und mir. Ich nenne mir zum ersten Mal Zweifel in die Loyalität dieses Mannes aufstiegen. Nachdem ich viele Monate jeden solchen Gedanken von mir zurückgewiesen hatte, nachdem ich vorhin jahrelang mit meiner Person diesen Mann in unerschütterlicher treuer Kameradschaft gedeckt hatte, begannen nun allmählich Warnungen, vor allem auch meines Stellvertreters in der Parteiführung, Rudolf Schäff, mir Bedenken einzuflößen, die ich selbst bei bestem Wollen nicht mehr zu entfressen vermochte. Es konnte vom Monat Mai ab keine Zweifel mehr geben, dass Stabschef Röhm sie mit ehrgeizigen Plänen beschäftigte, die im Falle ihrer Verwirklichung nur zu schwersten Erschütterungen führen konnten. Wenn ich in diesen Monaten immer wieder zögerte, eine letzte Entscheidung zu treffen, dann, meine Parteigenossen, geschah es aus zwei Gründen. Erstens, ich konnte nicht ohne weiteres mich mit dem Gedanken abfinden, dass nun ein Verhältnis, das ich auf Treu aufgebaut glaubte, eine Lüge sein sollte. Und zweitens, ich hatte noch immer die stille Hoffnung, der Bewegung meiner SA die Schande einer solchen Auseinandersetzung zu ersparen und die Schäden ohne schwerste Kämpfe vielleicht doch beseitigen zu können. Allerdings brachte das Ende des Monats Mai immer bedenklichere Tatsachen an das Tageslicht. Stabschef Röhm begann sie nicht nur innerlich, sondern auch mit seinem gesamten äußeren Leben von der Partei zu entfernen. Alle die Grundsätze, durch die wir groß geworden waren, verloren ihre Geltung. Das Leben, das der Stabschef und mit ihm ein bestimmter Kreis zu führen begonnen hatte, war für jede nationalsozialistische Auffassung unerträglich. Es war nicht so furchtbar, dass er selber und sein ihm zugetaner Kreis alle Gesetze von Anstand und einfacher Haltung brachen, sondern schlimmer noch, dass dieses Gift sich nunmehr in immer größeren Kreisen auszubreiten begann. Das Schlimmste aber war, dass sie allmählich aus einer bestimmten gemeinsamen Veranlagung heraus in der SA eine Sekte zu bilden begann, die den Kern einer Verschwörung nicht nur gegen die moralischen Auffassungen eines gesunden Volkes, sondern auch gegen die staatliche Sicherheit abgab. Die monatlich vorgenommenen Durchprüfungen der Beförderungen in einigen bestimmten SA-Gebieten führten zur schrecklichen Erkenntnis, dass Menschen ohne Rücksicht auf nationalsozialistische und SA-Verdienste in SA-Stellungen befördert worden waren, nur weil sie zum Kreis dieser besonders Veranlagten gehörten. Einzelne ihnen wohlbekannte Vorgänge, zum Beispiel der des Standartenführers mit dem Breslau, enthüllten ein Bild von Zuständen, die als unerträglich angesehen werden mussten. Mein Befehl, dagegen einzuschreiten, wurde theoretisch befolgt, tatsächlich aber sabotiert. Allmählich entwickelten sich aus der Führung der SA drei Gruppen. Eine kleine Gruppe von durch gleiche Veranlagung zusammengehaltenen Elementen, die zu jeder Handlung fähig sich blind in der Hand des Stabschefs Röhm befanden. Es waren dies in erster Linie mit den Führern in der obersten Leitung selbst, die SA-Führer Ernst aus Berlin, Heinrich in Schlesien, Hein in Sachsen, Heidelberg in Pommern. Neben diesen stand eine zweite Gruppe von Führern der SA, die innerlich nicht zu diesem Kreis gehörte, allein aus einfacher soldatischer Auffassung sich dem Staatschef Röhm zum Gehorsam verpflichtet fühlten. Und diesen gegenüber stand eine dritte Gruppe von Führern, die aus ihrer inneren Abneigung und Ablehnung kein Hehl machten und zum Teil daher von verantwortlichen Posten entfernt worden waren, zum anderen Teil bewusst bescheiden geschoben und in vieler Beziehung außer Betracht gelassen wurden. An der Spitze dieser infolge ihrer grundsätzlichen Anständigkeit abgelehnten alten SA-Führer stand der heutige Stabschef Lutze sowie der Führer des S-100. Ohne mich jemals davon zu verständigen und ohne dass ich es zunächst auch nur ahnte, hat Stabschef Röhm durch Vermittlung eines durch und durch korrupten Hochstaplers, eines Herrn von A, Ihnen allen bekannt, die Beziehung zu General Schleicher aufgenommen. General Schleicher war der Mann, der nun den inneren Wunsch des Stabschefs Röhm den äußeren Ausdruck verlieh. Ihr war es, der konkret die Auffassung fixierte und vertrat, dass erstens das heutige deutsche Regiment unhaltbar sei, dass zweitens vor allem die Wehrmacht und sämtliche nationalen Verbände in einer Hand zusammengefasst werden müssten, dass drittens der dafür allein gegebene Mann nur Staatschef Röhm sein könnte, und dass viertens er vom Baden entfernt werden müsste und er bereisen würde, zunächst die Stelle eines Vizekanzlers einzunehmen. Dass weiter auch noch andere wesentliche Veränderungen des Reichskabinetts vorgenommen werden müssten. Wie immer, in solchen Fällen begann nun mehr das Suchen nach den Männern für die neue Regierung. Immer unter der Annahme, dass ich selbst in meiner Stellung wenigstens für zunächst belassen würde. Die Durchführung dieser Vorschläge des Generals von Schleicher musste schon in Punkt 2 auf meinen nie zu überwindenden Widerstand stoßen. Es wäre mir weder sachlich noch menschlich jemals möglich gewesen, meine Einwilligung zu einem Wechsel im Reichswehrministerium zu geben und die Neubesetzung durch den Staatschef Röhm vorzuschlagen. Widerstand aus sachlichen Gründen. Ich habe seit 14 Jahren ohne Zweifel versichert, dass die Kampforganisationen der Partei politische Institutionen sind, die nichts zu tun haben mit dem Heere. Es wäre sachlich in meinen Augen eine Desavouierung dieser meiner Auffassung und 14-jährigen Politik gewesen, an die Spitze des Heeres nun den Führer der SA zu berufen. Ich habe auch im November 1923 an die Spitze der gedachten Armee einen Offizier, General Ludendorff, vorgeschlagen und nicht meinen damaligen SA-Führer, Hauptmann Göring. Zweitens wäre es mir menschlich unmöglich gewesen, jemals in diese Gedankengänge des Generals von Schleicher einzuwilligen. Als diese Absichten mir indirekt bewusst wurden, war mein Bild über den inneren Wert des Staatschefs Röhm schon derart, dass ich ihn vor meinem Gewissen und um der Ehre der Armee wegen erst recht niemals hätte mehr für diese Stelle vorschlagen oder zulassen können. Vor allem aber, die oberste Spitze der Armee ist der Generalfeldmarschall und Reichspräsident. Ich habe als Kanzler in seine Hand meinen Eid abgelegt. Seine Person ist für uns alle unantastbar. Mein ihm gegebenes Versprechen, die Armee als unpolitisches Instrument des Reiches zu bewahren, ist für mich bindend aus innerster Überzeugung und aus meinem gegebenen Worte. Es wäre mir aber weit eine solche Handlung auch menschlich unmöglich gewesen gegenüber dem Wehrminister des Reiches. Es gibt Pflichten der Loyalität, die man nicht verletzen darf und nicht verletzen soll. Und ich glaube, dass vor allem der Mann, der in seinem Namen die Nation zusammengeführt hat, unter keinen Umständen treulos handeln darf, wenn nicht ansonsten nach innen und außen jedes Vertrauen in Treu und Glauben finden müsste. Da der Staatschef Röhm selbst unsicher war und Versuche in der bezeichneten Richtung wohl wenn wir auf Widerstand stoßen würden, wurde der erste Plan festgelegt zur Erzwingung dieser Entwicklung. Die Vorbereitungen hinzu wurden umfangreich getroffen. Erstens sollten planmäßig die psychologischen Voraussetzungen für den Ausbruch einer zweiten Revolution geschaffen werden. Zu diesem Zwecke wurden durch neu gegründete SA-Propagandastellen selbst in die SA hinein die Behauptung verbreitet, die Reichswehr beabsichtige eine Auflösung der SA und später wurde ergänzt, ich sei leider für diesen Plan auch persönlich gewonnen worden. Eine ebenso traurige wie niederträchtige Lüge. Zweitens, die SA müsste nun bei diesem Angriff zuvorkommen und in einer zweiten Revolution alle diese Elemente und Widerstände beseitigen, die Staatsgewalt, aber die Führung der SA selbst anvertrauen. Zu diesem Zwecke sollte die SA drittens in kürzester Frist alle notwendigen sachlichen Vorbereitungen treffen. Es ist dem Staatschef Röhm gelungen, unter Verschleierungen, unter anderem der lügenhaften Angabe soziale Hilfsmaßnahmen für die SA durchführen zu wollen, Millionenbeträge diesen Zwecke zuzuführen. Und noch die nach seinem Abdank vorgenommene Revision ergab insgesamt angespeicherte Geheimkonten in der Höhe von rund 12 Millionen Mark für diesen Zweck. Um die Entscheidungsschläge viertens rücksichtslos führen zu können, wurde die Bildung bestimmter, nur hierfür in Frage kommender, eingesporener Terrorgruppen unter dem Titel Stabswachen gebildet. Während der brave alte Amann sich über ein Jahrzehnt für die Bewegung durchgehungert hatte, wurden hier besoldete Truppen gebildet, deren innerer Charakter und deren Zweckbestimmung noch nicht besser erhellt wird, als durch die geradezu furchtbaren Straflisten der darin geführten Elemente. Wie denn überhaupt der alte und treue SA-Führer und SA-Mann nunmehr schnell in den Hintergrund traten, gegenüber den für solche Aktionen mehr geeigneten politisch ungeschulten Elementen. In bestimmten Führertagungen, sowohl als bei Erholungsfahrten, wurden allmählich die in Frage kommenden SA-Führer zusammengezogen und individuell behandelt. Das heißt, während die Mitglieder der inneren Sekte die eigentliche Aktion planmäßig vorbereiteten, wurde dem weit größeren Kreis der SA-Führer nur allgemeine Mitteilungen gemacht, des Inhalts, dass eine zweite Revolution vor der Tür stünde, dass diese zweite Revolution kein anderes Ziel besitze, als mir selbst die Handlungsfreiheit zurückzugeben, dass daher die neue und dieses Mal blutige Erhebung, die Nacht der langen Messer, wie man sie grauenvoll bezeichnete, meinem eigenen Sinn entspräche. Die Notwendigkeit des eigenen Vorgehens der SA wurde begründet mit dem Hinweis weiter auf meine Entschlussunfähigkeit, die erst dann behoben sein würde, wenn Tatsachen geschaffen wären. Vermutlich unter diesen unwahren Vorwänden wurde die außenpolitische Vorbereitung der Aktion Herrn von Zetten übertragen. Gerald von Schleicher nahm das außenpolitische Spiel teilweise persönlich wahr, beziehungsweise ließ es durch seinen Kuriergeneral von Predo praktisch betreiben. Predo Strasser wurde beigezogen. Anfang Juni ließ ich als letzten Versuch Stabschef-Röhm noch einmal kommen zu einer nahezu fünfstündigen Aussprache, die sich bis Mitternacht hinzog. Ich teilte ihm mit, dass ich aus zahllosen Gerüchten und aus zahlreichen Versicherungen und Erklärungen alter treuer Parteigenossen und des A-Führers den Eindruck gewonnen hätte, dass von gewissenlosen Elementen eine nationalsozialistische Aktion vorbereitet würde, die über Deutschland nur namenloses Unglück bringen könnte. Sie erklärten weiter, dass mir auch Gerüchte zu Ohren gekommen seien über die Absicht, die Armee in den Kreis dieser Pläne einzubeziehen. Ich versicherte dem Stabschef Röhm, dass die Behauptung, die SA solle aufgelöst werden, eine niederträchtige Lüge sei. Dass ich mich zur Lüge selbst wolle gegen die SA vorgehen, überhaupt nicht äußern könnte. Dass ich aber jeden Versuch, in Deutschland ein Chaos entstehen zu lassen, augenblicklich persönlich abwenden würde. Und dass jeder, der den Staat angreift, von vornherein mich zu seinen Feinden zählen muss. Ich beschwor ihn zum letzten Mal, um sich aus diesem Wahnsinn entgegenzutreten und seine Autorität mit anzuwenden, um eine Entwicklung zu verhindern, die nur so oder so in einer Katastrophe enden konnte. Ich würde an euch schärfste Beschwerde wegen der sich häufenden unmöglichen Exzesse und forderte die nunmehrige rechtliche Ausmerzung diese Elemente der SA. Und nicht die SA selbst, Millionen anständige Parteigenossen und Hunderttausende alte Kämpfer zu einzelnen minderwertigen Subjekten, um ihre Ehre bringen zu lassen. Habt ihr drin? Verließen Sie unter Rede mit der Verlängerung. Die Gerüchte seien ganz unwahr, seien sie übertrieben. Wir werden im Übrigen alles tun, um nun mehr nach dem Rest zu sehen. Das Ergebnis der Unterredung aber war, dass Staatschef Röhm in der Erkenntnis auf meine Person bei seinen geplanten Unternehmungen unter keinen Umständen rechnen zu können, nunmehr die Beseitigung meiner Person selbst vorbereitet hat. Zu diesem Zwecke wurden im größeren Kreise der hinzugezogene SA-Führer erklärt, dass ich selbst mit dem in Aussicht genommenen Unternehmen wohl einverstanden sei, aber persönlich davon nichts wissen dürfe, beziehungsweise den Wunsch hätte, zurück auf 24 oder 48 Stunden bei Ausbruch der Erhebung in Haft genommen zu werden, um so durch die vollzogenen Tatsachen der unangenehmen Belastung enthoben zu sein, die sich im anderen Fall für mich auch außerpolitisch ergeben müssten. Diese Erklärung erhält ihre letzte Illustration durch die Tatsache, dass unterdessen vorzüglicherweise bereits der Mann gedungen war, der meine spätere Beseitigung durchzuführen hatte. Stand Attenführer Uhl gestand noch wenige Stunden vor seinem Tod die Bereitwilligkeit zur Durchführung eines solchen Befehls. Der erste Plan zum Umsturz basierte auf dem Gedanken einer Beurlaubung der SA. In dieser Zeit sollten mangels greifbarer Verbände unfassbare Tumulte ausbrechen, na ab der Zustände im August 1932, die mich zwingen müssten, den Stabschef, der allein in der Lage wäre, die Ordnung wiederherzustellen, zu rufen, um ihn mit der vollziehenden Gewalt zu bedrohen. Nachdem sie unterdessen eindeutig ergeben hatte, dass mit einer solchen Bereitwilligkeit von mir wohl unter keinen Umständen gerechnet werden konnte, wurde dieser Plan wieder verworfen und die direkte Aktion ins Auge gefasst. Sie sollte in Berlin schlagartig einsetzen mit einem Überfall auf die Regierungsgebäude, mit einer Verhaftung meiner Person und dann die weiteren Aktionen als in meinem Auftrag stattfindend abrollen lassen zu können. Die Verschwörer rechneten damit, dass in meinem Namen an die SA gegebene Befehle Widersacher stattfinden sollte. Die Frage nach der wirtschaftlichen Seite bei einer solchen Entwicklung wurde mit geradezu wahnsinnigem Leichtsinn unter dem Hinweis abgetan, dass der blutige Terror die notwendigen Mittel so oder so schaffen würde. Also, dass Deutschland im Falle eines Sieges dieser Sekte geworden wäre, ist schwerlich auszudenken. Die größere Gefahr wurde aber erst recht erwiesen durch die Feststellungen, die nun vom Ausland nach Deutschland kamen. Englische und französische Zeitungen begannen immer häufiger von einer bevorstehenden Umwälzung in Deutschland zu reden und immer mehr Mitteilungen ließen erkennen, dass von den Verschwörern eine planmäßige Bearbeitung des Auslandes in dem Sinne vorgenommen wurde, dass in Deutschland die Revolution der eigentlichen Nationalsozialisten vor der Tür stünde und das bestehende Regiment nicht mehr zu handeln fähig sei. General von Bredow, der als außenpolitischer Agent des Generals von Schleicher diese Verbindungen besorgte, arbeitete nur entsprechender Tätigkeit derjenigen reaktionären Zirkel, die ob mit dieser Verschwörung vielleicht direkt im Zusammenhang zu stehen oder nicht, sich zum bereitwilligen unterirdischen Meldekopf für das Ausland missbrauchen ließen. Ende Juli war ich daher entschlossen, dieser unmöglichen Entwicklung ein Ende zu setzen, und zwar ehe noch das Blut von 10.000 Unschuldigen die Katastrophe besiegen würde. Da die Gefahr und die auf allen lastende Spannung allmählich unerträglich geworden war und gewisse Parteistellen und Staatsstellen pflichtgemäß Abwehrmaßnahmen treffen mussten, erschien mir die eigenartige plötzliche Verlängerung des Dienstes des A vor dem Urlaub bedenklich. Und ich entschloss mich daher Samstag, den 30. Juni, den Stabschef seines Amtes zu entheben, zunächst in Verwahrung zu nehmen und eine Anzahl von SA-Führern, deren Verbrechen klar zutage lag, zu verhaften. Da es zweifelhaft war, ob angesichts der drohenden Zuspitzung Stabschef Röhm überhaupt noch nach Berlin oder anderswohin gekommen wäre, schloss ich mich zu einer nach Visee angesetzten SA-Führerbesprechung persönlich zu fahren. Die Autorität meiner Person und auf meine notwendig immer vorhanden gewesene Entschlusskraft wollte ich dort um 12 Uhr mittags den Stabschef seiner Stellung entheben, die Hauptschuldigen des A-Führer verhaften und in einem eindringlichen Appell die übrigen zu ihrer Pflicht zurückrufen. Im Laufe des 29. Juni erhielt ich aber so bedrohliche Nachrichten über letzte Vorbereitungen zur Aktion, dass ich mittags die Besichtigung der Arbeitslager in Westfalen abbringen musste, um mich für alle Fälle bereit zu halten. Um 1 Uhr nachts erhielt ich aus Berlin und München zwei dringendste Alarmnachrichten. Nämlich erstens, dass für Berlin um 4 Uhr nachmittags Alarm angeordnet sei, dass zum Transport der eigentlichen Stoßformationen die Requisition von Lastkraftwagen befohlen und bereits im Gange sei und das Schlag 5 Uhr die Aktion überfallsmäßig mit der Besetzung der Regierungsgebäude den Anfang nehmen sollte. Gruppenführer Ernst war zu dem Zweck auch nicht nach Visee gereist, sondern zur persönlichen Führung der Aktion in Berlin zurückgeblieben. Zweitens wurde in München die Alarmierung der SA bereits für 9 Uhr abends angeordnet. Die SA-Formationen wurden nicht mehr nach Hause entlassen, sondern in die Alarmquartiere gereckt. Das ist Meuterei, denn der Befehlshaber, es bin ich und sonst niemand. Unter diesen Umständen konnte es für mich nur noch einen einzigen Entschluss geben. Wenn überhaupt das Unheil noch zu verhindern war, dann musste blitzschnell gehandelt werden. Nur ein rücksichtsloses und blutiges Zugreifen war vielleicht noch in der Lage, die Ausbreitung der Revolte zu ersticken. Und es konnte dann keine Frage sein, dass besser 100 weiterer Verschwörer und Konspiratoren vernichtet wurden, als 10.000 unschuldige Samen auf der einen und 10.000 unschuldige auf der anderen Seite verbluten zu lassen. Denn wenn die Aktion des Verbrechers Ernst in Berlin erst abzurollen begann, waren die Folgen ja unausdenkbar. Wie das Operieren mit meinem Namen gewirkt hatte, ergab sich aus der beklemmenden Tatsache, dass es diesen Meuterern zum Beispiel gelungen war, in Berlin unter Berufung auf mich von nichtsahnenden Polizeioffizieren sich für ihre Aktion vier Panzerwegen zu sichern. Und das weiter schon vorher die Verschwörer Heines und Hein, Polizeioffiziere in Sachsen und Schlesien und ihr Masken. Angesichts ihrer Aufforderung bei der kommenden Auseinandersetzung sich zwischen der SA und den Hitlerfeinden zu entscheiden. Es war mir endlich klar, dass dem Stabschef nur ein einziger Mann entgegentreten konnte und entgegentreten musste. Mir brach die Treue und ich allein musste ihn dafür zur Verantwortung ziehen. Um 1 Uhr nachts erhielt ich die letzten Alarmdepeschen. Um 2 Uhr morgens flog ich nach München. Ministerpräsident Göring hatte unterdessen von mir schon vorher den Auftrag bekommen, im Falle der Aktion der Reinigung seinerseits sofort die analogen Maßnahmen in Berlin und Preußen zu treffen. Er hat mit eiserner Faust mit eiserner Faust den Angriff auf den nationalsozialistischen Staat niedergeschlagen, ehe er zur Entwicklung kam. Die Notwendigkeit dieses blitzschnellen Handelns brachte es mit sich, dass mir in dieser entscheidenden Stunde nur ganz wenige Menschen zur Verfügung standen. Im Beisein des Ministers Göttels und des neuen Stabschefs wurde dann die ihnen bekannte Aktion durchgeführt und in München abgeschlossen. Wenn ich noch wenige Tage vorher zur Nachsicht bereit gewesen war, dann konnte es in dieser Stunde eine solche Rücksicht nicht mehr geben. Meutereien bricht man nach ewig gleichem eisernen Gesetz. Wenn mir jemand den Vorwurf entgegenhält, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. Divisionen hat man zu allen Zeiten durch Dezimierung wieder zur Ordnung gerufen. Nur ein Staat hat von seinen Kriegsartikeln keinen Gebrauch gemacht. Und dieser Staat ist dafür auch zusammengebrochen. Deutschland! Ich wollte nicht das junge Reich dem Schicksal des Alten ausliefern. Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschießen. Und ich gab weiter den Befehl, die Gespüre unserer inneren Tonnenvergiftung und der Vergiftung des Auslandes auszubrennen, bis auf das rohe Fleisch. Und weiter gab ich den Befehl, bei jedem Versuch des Widerstandes der Meuterer gegen ihre Verhaftung, diese sofort mit der Waffe niederzumachen. Die Nation muss wissen, dass ihre Existenz und diese wird garantiert, durch ihre innere Ordnung und Sicherheit von niemandem ungestraft bedroht wird. Und es soll jeder für alle Zukunft wissen, dass wenn er die Hand zum Schlag gegen den Staat erhebt, ersichere so sein Los ist. Jeder Nationalsozialist muss wissen, dass kein Rang und keine Stellung in seiner persönlichen Verantwortung und damit seiner Strafe entziehen. Ich habe Tausende unserer früheren Gegner wegen ihrer Korruption verfolgt. Ich würde mir innere Vorwürfe machen, wenn ich gleiche Erscheinungen bei uns dulden würde. Kein Volk und keine Staatsführung kann etwas dafür, wenn sich Kreaturen, wie wir sie in Deutschland als Kupitschke und so weiter kannten, wie das französische Volk, wie man Stavisky kennengelernt hat, wie wir sie heute bei uns wieder erlebten, auftauchen, um sich an den Interessen einer Nation zu versündigen. Allein jedes Volk ist selbst schuldig, wenn es nicht die Kraft findet, solche Schädlinge zu vernichten. Der Landesverrat soll nicht bestraft werden nach dem Umfang und Ausmaß seiner Tat, sondern nach seiner zu Tage getretenen Gesinnung. Wer sich untersteht, im Inneren unter Bruch von Treu und Glauben und heiligen Versprechen eine Meuterei anzuzetteln, kann nichts anderes erwarten, als dass er selbst das erste Opfer sein wird. Wenn drei Hochverräter in Deutschland mit einem auswärtigen Staatsmann eine Zusammenkunft vereinbaren und durchführen, die sie selbst als dienstlich bezeichnen, unter Fernhaltung des Personals durchführen und mir den strengsten Befehl verheimlichen, dann lasse ich solche Männer totschießen, auch wenn es... Auch wenn es zutreffend sein sollte, dass der eine von mir so verborgenen Beratung nur über Witterung, alte Münzen und dergleichen gesprochen worden sein soll. Die Söhne für diese Verbrechen waren eine schwere und harte. 19 höheres A-Führer, 31 A-Führer und SA-Angehörer geworden erschossen. Ebenso 3 SS-Führer als Mitbeteiligte am Komplott. 13 SA-Führer und Zivilpersonen, die bei der Verhaftung Widerstand versuchten, mussten dabei ihr Leben lassen. 3 weitere endeten durch Selbstmord. 5 nicht SA-Angehörige, aber Parteigenossen wurden wegen Beteiligung erschossen. Um zu verhindern, dass die politische Leidenschaft und Empörung an weiteren Belasteten zur Lynchjustiz greifen konnte, wurde, nachdem die Gefahr beseitigt und der Revolt als niedergebrochen gelten konnte, noch am Sonntag, den 1. Juli, das strengste Befehl gegeben, jede weitere Vergeltung zu unterlassen. Es ist damit sein Sonntag, den 1. Juli Nacht, der normale Zustand wiederhergestellt. Eine Anzahl von Gewalttaten, die mit dieser Aktion in keinem Zusammenhang stehen, werden den normalen Gerichten zur Aburteilung übergeben. So schwer diese Opfer auch sein mögen, sie sind dann keine Vergeblichen, wenn aus ihnen einmal für immer die Überzeugung kommt, dass jeder Versuch eines Hoch- oder Landesverrates ohne Ansehen der Person gebrochen werden wird. Die SA hat in diesen für sie wie für mich schwersten Tagen ihre innere Treue bewahrt. Sie hat damit zum dritten Mal unter Beweis gestellt, dass sie mein ist, genauso wie ich es jederzeit unter Beweis stellen werde, dass ich meinen Etatmännern gehöre. In wenigen Wochen wird das braune Hemd wieder die deutschen Straßen beherrschen und jedem eindeutig zu verstehen geben, dass das nationalsozialistische Deutschland nur noch stärker lebt, indem es eine schwere Not überwand. Als im März des vergangenen Jahres unsere junge Revolution durch Deutschland brauste, war es mein höchstes Bemühen, so wenig als möglich Blut zu vergießen. Millionen meiner ehemaligen Gegner habe ich für den neuen Staat und namens der Nationalsozialistischen Partei einen Generalpardon angeboten. Millionen von ihnen sind seitdem zu uns gestoßen und arbeiten am Neubau des Reiches getreulich mit. Ich hoffte, dass es nicht mehr nötig sein würde, diesen Staat noch einmal mit der Waffe in der Faust verteidigen zu müssen. Indem das Schicksal uns diese Prüfung nun dennoch auferlegte, wollen wir uns aber alle geloben, umso fanatischer festzuhalten, das, was mit so viel Blut unserer besten Männer erst erkämpft und heute wieder durch Blut deutscher Volksgenossen gehalten werden musste. So wie ich vor anderthalb Jahren unseren damaligen Gegnern die Versöhnung angeboten habe, so müsste ich auch all denen, die mitschuldig waren an dieser Wahnsinnshandlung, und jetzt ab ebenfalls das Vergessen zusagen. Mögen sie alle in sich gehen und in Erinnerung an diese traurige Not unserer neuen deutschen Geschichte sich mit aller Kraft der Wiedergutmachung widmen. Mögen sie jetzt sicherer als früher die große Aufgabe erkennen, die uns das Schicksal stellt und die nicht gelöst wird durch Bürgerkrieg und Chaos. Mögen sie sich alle verantwortlich fühlen für das kostbarste Gut, das es für das deutsche Volk geben kann, die innere Ordnung und den inneren und äußeren Frieden, so wie ich bereit bin, eure Geschichte die Verantwortung zu übernehmen für die 24 Stunden der bittersten Entschlüsse meines Lebens, in denen mich das Schicksal wieder gelehrt hat, in banger Sorge mit jedem Gedanken das Teuerste zu umkreien, was uns auf dieser Welt gegeben ist, das deutsche Volk und deutsche Reich.
Die Möglichkeit hatte, sich über die Vorgänge des 30. Juni durch Augen- und Ohrenzeugen einwandfrei und objektiv unterrichten zu lassen, mit der im internationalen Verkehr üblichen Wahrheit und Klarheit auch diese Vorgänge dargestellt und beurteilt hätte. Denn es ist ja Ihre Aufgabe, Ihr Lesepublikum nach bestem Wissen und Gewissen zu unterrichten.